Ja, wahrscheinlich haben das viele mitbekommen. Mitte April ist ja der schweizerische Eishockey-Nationalmannschaftstrainer, der Patrick Fischer, freigestellt worden, weil er an den Olympischen Spielen 2022 in Peking ein gefälschtes Covid-Zertifikat benutzt hat. Und das ja nur wenige Wochen, bevor jetzt Mitte Mai die Eishockey-WM in der Schweiz anfängt. Und das wäre so sein Abschluss und Höhepunkt von seiner Trainerkarriere in der Nationalmannschaft gewesen. Und das hat ja ziemlich Wellen geschlagen in alle Richtungen. Da ist viel Kritik gekommen, viel Unverständnis. Muss man denn so? Hätte man nicht anders können? Und so weiter. Und interessant ist ja, dass das ein Fehler war von diesem Trainer. Ist ja klar, oder das ist auch eingesehen worden oder von ihm. Aber die grosse Frage ist eigentlich, was muss er für Konsequenzen tragen von dem Fehler, den er gemacht hat. Das ist die grosse Diskussion, finde ich. Und da hat jetzt die Leute sehr unterschiedlich beurteilt. Und dann ist ja die Geschichte weitergegangen, weil der Reporter, der das ausgeplaudert hat oder was auch immer aufdeckt hat, die Geschichte, ist selber dann wieder von einer Schweizer Wochenzeitung massiv angegriffen worden, weil er früher mal vor ein paar Jahren auf Social Media rassistische Äußerungen veröffentlicht hat. Und ich will die Geschichte gar nicht beurteilen, im Sinne von, ob ich jetzt die Freistellung richtig finde oder nicht, das ist auch gar nicht so wichtig. Was ich einfach beobachte an solchen Geschichten, und die gibt es ja immer wieder, ist, dass es eigentlich nur Verlierer gibt bei solchen Sachen. Weil alle Beteiligten an dieser Geschichte sind eigentlich Verlierer jetzt. Ich meine, der Trainer, das ist wirklich, das finde ich mega hart, dass der jetzt nicht die WM coachen darf, oder? Auch der Reporter, der das aufgedeckt hat, ist jetzt irgendwie so zum Verlierer geworden, ist an den Pranger gestellt worden. Auch die Medien, die über das berichtet haben, finde ich, haben nicht so eine gute Falle gemacht in den letzten Wochen. Der Verband, die Mannschaft und so weiter, sind eigentlich alles, haben alle etwas verloren in dieser ganzen Geschichte. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, die grösste Verliererin in dieser Geschichte, glaube ich, ist Grosszügigkeit. Oder Gnade. Oder Vergebung. Es scheint so, wie wenn in unserer Zeit, wenn in der Öffentlichkeit jemand einen Fehler macht, dann gibt es wie kein Zurück mehr. Es gibt keine Vergebung. Es gibt keine Grosszügigkeit oder Gnade. Und auch andere haben das beobachtet, wir leben in einer wahnsinnig gnadenlosen Zeit. Gerade was öffentliche Personen anbelangt. Heutzutage ist es nicht, oder kommt es immer wieder vor, dass Personen, einzelne Personen, aber auch Unternehmen, ganze Personengruppen öffentlich an Pranger gestellt werden für das, was sie falsch gemacht haben. Durch unsere Medien, durch die sozialen Medien und so weiter. Also da ist, wir leben in einer gnadenlosen Zeit, wenn man das mal so sagen möchte. Und da ist mir so ein Sinn gekommen, den ich für heute vorbereitet habe. Wir schauen in diesen Wochen 5 Werte an, die uns als Lenzkirche auszeichnen sollen. Und vielleicht schon tun, aber noch mehr dürften uns auszeichnen als Lenzkirche. Wir haben die in den letzten Monaten neu definiert, als Gemeindeleitung, auch mit euch zusammen. Und die 5 Werte, die ihr hier hinten seht, die sollen unser Miteinander als Gemeinschaft prägen. Aber wir wünschen uns auch, dass die Lenzkirche oder die Leute der Lenzkirche bekannt werden, dass wir stehen für diese Werte. Und es geht aber nicht nur darum, dass wir, die hier vielleicht schon in der Lenzkirche und ausgehen, dass wir diese Werte nett finden und sagen, mal, das ist cool, das machen wir. Sondern wir wünschen uns auch, dass Leute, die noch nicht in diese Kirche kommen oder hören davon, die ansprechend finden und die auch als etwas Erstrebenswertes anschauen. Und heute geht es eben um den Wert der Grosszügigkeit. Und wir brauchen ein Adjektiv, also grosszügig sein, grosszügig leben. Und sind wir doch ehrlich, Grosszügigkeit ist wahrscheinlich ein Wert, den jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, egal ob er in eine Kirche geht oder nicht, als etwas Positives anschauen. Der Reto hat schon gesagt, wir werden alle gerne grosszügig behandelt. Ob wir grosszügig sind zu anderen, das ist noch ein anderes Thema. Aber sicher jeder wird gern grosszügig behandelt. Und wir haben auch einen Leitsatz formuliert zu dem Wert und so beschrieben, wir wollen eine grosszügige Gemeinschaft sein, eben in einer Zeit von der Gnadenlosigkeit und vom Konsum, indem wir Ressourcen und Vergebung Gottes weitergeben. Und wir sind zutiefst überzeugt, dass der Wert Grosszügigkeit nicht einfach nur schön und nett ist, sondern dass der in der Bibel nicht nur vorkommt, sondern absolut grundlegend und ganz wichtig ist. Und über das werden wir heute ein bisschen mehr nachdenken, wie der Wert der Grosszügigkeit in der Bibel vorkommt und was der dort bedeutet. Und ich werde das machen anhand von zwei Geschichten und einem Vergleich. Einfach, dass ihr mal ein bisschen wisst, was auf euch zukommt. Zwei Geschichten und ein Vergleich. Das erste ist, genau, wir haben als Bild für die Grosszügigkeit haben wir das Geschenk gewählt. Weil, wenn man ein Geschenk gibt, ist es meistens grosszügig, also man hat viele andere Hintergedanken, aber ja, grundsätzlich, wenn man etwas schenkt, oder, dann ist es meistens grosszügig. Und es ist ja so, wenn man ein Geschenk überkommt, meistens das Erste, wo man dazu sagt, ist Danke. Also Grosszügigkeit fängt eigentlich immer mit Dankbarkeit an. Und eben zudem die Geschichte, die der Reto schon aufgegriffen hat oder einen Teil davon vorgelesen hat. Ich greife die nochmal schnell auf. Eben ein Vater hat zwei Söhne gehabt. Und das Vorstellen, ein Bauer mit viel Grundbesitz. Und ein Sohn kommt eines Tages zu ihm, der Jünger, und sagt, Vater, kannst du mir bitte meinen Anteil vom Erbe auszahlen? Und das ist an sich schon mal sehr skandalös gewesen, weil in selber Zeit hat man nicht einfach irgendwie Geld auf dem Konto gehabt oder irgendwelche Aktien, die man vielleicht hätte können verkaufen oder was auch immer. Sondern der Vater musste einen Teil von seinem Land verkaufen, von seinem Grundbesitz, um seinen Sohn auszuzahlen. Also der Besitz vom Vater ist schon mal kleiner geworden wegen der Bitte von seinem Sohn. Und was auch skandalös war, der jüngere Sohn hat eigentlich mit dem gesagt, Vater, ich wünsche mir, du bist tot. Weil das Erbe gibt es ja meistens nur auszahlt, wenn dann der Vater tot ist. Das ist eben ein Vorschuss, aber das ganze Erbe eigentlich nur, wenn dann der Vater tot ist. Der Sohn hat die Familie eben verlassen, ist ins Ausland, hat das Geld verprasst. Und irgendwann ist dort eine Hungersnot ausgebrochen und der Sohn findet, ja mal, jetzt ist wahrscheinlich die Zeit gekommen, für mich zurückzugehen zum Vater. Und er ist dann sehr überrascht, weil der Vater empfängt ihn nicht so, wie er es gedacht hat. Der Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Er rennt ihm sogar entgegen, so einen älteren, gesetzte Herr, der da seinem Sohn entgegenrennt. Der Sohn hat wahrscheinlich gestunken und war dreckig und so, aber der Vater umarmt ihn. Und dann gibt er ihm den Siegelring zurück und er gibt ihm Kleider und er macht ein Fest für ihn und zeigt mit dem, dass er ihn wieder als Sohn einsetzt und, das ist auch skandalös, als Erbe. Also das Stück Land, das jetzt ja kleiner wurde, ist, jetzt ist er gleich auch wieder Erbe von dem. Versteht ihr das? Die Geschichte endet aber eben nicht da. Ganz oft hat man die Geschichte erzählt als der verlorene Sohn, aber das ist wirklich nicht die Pointe dieser Geschichte. Die Geschichte geht nämlich weiter. Es gibt noch einen älteren Sohn. Und wo Jesus die Geschichte erzählt hat, hat er sie den Pharisäer und den religiösen Profis von seiner Zeit erzählt. Und der ältere Sohn zielt ab auf das, was die religiösen Profis eben gemacht haben. Es heisst dann von dem älteren Sohn, als er zurückkommt vom Arbeiten, gehört, dass da was festläuft für seinen Bruder. Seine Reaktion ist, da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Er ist hässig. Und er weigert sich am Fest teilzunehmen und beschämt mit dem gerade wieder nochmal seinen Vater, wo schon vom jüngeren Sohn beschämt wurde, jetzt wird er noch vom älteren Sohn beschämt. Der Vater kommt raus, sucht das Gespräch mit dem Älteren, versucht ihm zu erklären, was da passiert. Der ältere Sohn lässt nicht mit sich reden, weil er sagt, Vater, ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe immer dir gedient und ich habe immer alles so erfüllt, wie du hast wollen. Und dann kommt der Vorwurf, oder er sagt danach, und doch jetzt, wenn dein Sohn, das finde ich so eine krasse Formulierung, er sagt, ich kann nicht sagen, mein Bruder. Er sagt, dein Sohn, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, wo auch immer er soll das wissen, er war nicht dabei gewesen, hat den Bruder nicht gefragt. Das ist seine Vorstellung, he? So wie er es gemacht hat. Nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Und die Geschichte hört mit so einem, wie wir heutzutage Cliffhanger sagen, hört mit einem Cliffhanger auf. Weil bis zum Schluss ist nicht klar, ob der ältere Bruder sich einlädt auf das Fest oder ob er draussen bleibt. Und das ist das, was Jesus beabsichtigt mit dieser Geschichte. Er lässt das offen. Und wir sehen hier einen Vorwurf und fehlende Dankbarkeit bei dem älteren Bruder. Also aus Sicht des älteren Bruders, das ist der Vorwurf, ist der Vater zu grosszügig. Das ist der Vorwurf. Ich meine, der ältere Sohn ist nicht dumm, der hat das alles durchgerechnet. Er hat gesagt, das kostet uns schlichtweg zu viel. Du kannst doch nicht dem, wo du schon ein Drittel vom Erbe gegeben hast, jetzt, wo weniger da ist, wieder als Erbe einsetzen. Dann hat es einfach für uns alle weniger. Und dann wird noch das Mastkalb geschlachtet, das ist das wertvollste Tier, das sie überhaupt hatten. Also für den älteren Sohn ist ganz klar, Vater, du bist zu grosszügig mit meinem Bruder oder eben dem anderen Sohn. Das hat er nicht verdient. Das ist der Punkt vom älteren Sohn. Der jüngere Bruder hat das nicht verdient, dass du so grosszügig bist mit ihm. Aber es gibt noch ein tieferes Problem. Dem älteren Bruder fehlt Dankbarkeit. Dem fehlt Dankbarkeit. Der ältere Sohn meint, dass der Vater ihm etwas schuldig ist. Das ist seine Aussage. Er sagt, ich habe immer alles richtig gemacht für dich. Du müsstest mir etwas geben. Was der ältere Sohn aber an dem Moment übersieht oder nicht sieht, ist, dass alles, was er hat, nur vom Vater, er nur hat, weil es der Vater ihm gegeben hat. Er ist nur so reich. Er kann nur in so einem grossen Betrieb arbeiten. Er hat nur so viel Erbe in Aussicht, weil der Vater ihm das alles schenkt. Und die Geschichte, in dieser Geschichte steht der Vater, das wissen wahrscheinlich viele, steht der Vater für Gott selber, für unseren Vater im Himmel. Und die beiden Söhne stehen für zwei Arten von Menschen. Und zwar der jüngere Sohn steht für die Menschen, die versuchen, ihr Leben selber zu verwirklichen, indem sie sich nicht für Gott interessieren. Und das ist ja heutzutage gang und gäbe. Leute wollen ihr Leben verwirklichen, ihre Träume ausleben, ohne an Gott zu denken. Und ohne sich bewusst zu sein, dass alles, was wir haben auf dieser Welt, ein Geschenk ist von unserem Schöpfer, von unserem Vater im Himmel. Also der jüngere Sohn steht für die sich selber verwirklichen. Der ältere Sohn steht für Menschen, die von sich sagen, ich habe mir alles hart erarbeitet. Und auch da gibt es wieder, ich sage mal, eine säkulare und eine christliche Variante. Es gibt die Leute, die sagen, ja, ich habe mir das alles erarbeitet. Ich habe hart studiert oder ich habe hart geschafft. Ich bin Karriereleiter aufgelaufen. Ich habe mir das alles Sachen erarbeitet und Zeug nicht gemacht, damit ich irgendwann so reich bin und das Geld jetzt brauchen darf und den ganzen Luxus mir gönnen und Ferien und so weiter. Ich habe mir es erarbeitet. Und dann gibt es noch eine christliche Variante davon, die sagt, ich habe Gott so gut gefolgt, dass er jetzt mir muss schon mich schon muss segnen, oder? Also ich habe alle Gebote gehalten, ich habe nie dieses und jenes gemacht und jetzt muss Gott mir den Segen schenken. Er muss mir den Erfolg und das Geld und was ich mir alles wünsche schenken. Und in allen Fällen wird Gott auf Distanz gehalten, weil man ja Gott nicht braucht. Entweder braucht man ihn nicht, weil man ihn nicht will, oder man braucht ihn nicht, weil man sich alles selber erarbeitet. Und der Tim Keller, der ein super kleines Büchlein über das Gleichnis geschrieben hat, er sagt, beide Söhne waren vom Herzen des Vaters entfremdet. Beide waren verlorene Söhne. Keiner der beiden liebte den Vater um seiner selbst. Beide haben nicht wirklich die Dankbarkeit gehabt, die der Vater verdient hätte. Grosszügigkeit fängt an mit Dankbarkeit. Und beide Söhne sind undankbar gewesen ihrem Vater gegenüber. Und schaut, wenn wir meinen, wir hätten uns unser Geld, unsere Ressourcen, unseren Erfolg und so weiter selber erarbeitet, dann ist das ein Trugschluss. Ganz einfach. Weil wenn du zum Beispiel statt im schönen Oberwienental irgendwo im ländlichen Afrika geboren wärst, hättest du können arbeiten und machen, wie du willst, du hättest nie im Leben den Luxus und den Standard erreicht, den du hier hast, von Geburt wegen. Oder wenn du in einem Slum von einer asiatischen Weltmetropole geboren wärst. Du hättest noch so viel probieren können, dich noch so anstrengen können. Du hättest nie den Level erreicht, den du jetzt hast. Wenn du vor 500 Jahren hier in der Schweiz geboren wärst, hättest du noch so dich anstrengen können, hättest du noch so viel investieren können. Du hättest nie das alles gehabt, was du jetzt hast. Darum, alles, soll ich es nochmal sagen? Alles, was wir haben. Unsere Fähigkeiten, unser Denken, unser Wissen, unser Geld, unsere Möglichkeiten, alles ist ein Geschenk von Gott, von unserem Vater im Himmel. Und solange wir das nicht sehen, sind wir wie die beiden verlorenen Söhne, wo beiden Dankbarkeit gegenüber ihrem Vater gefehlt hat. Das ist das Erste. Grosszügigkeit fängt mit Dankbarkeit an. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass Grosszügigkeit etwas mit einer Herzenshaltung zu tun hat. Also da kommt das Herz her. Grosszügigkeit ist eine Herzenshaltung. Das ist eine Geschichte, die man im Neuen Testament findet. Nicht so eine klassische Geschichte, die man so nachlesen kann, sondern der Paulus, der schreibt einen Brief an eine Kirche in Korinth, das ist im heutigen Griechenland. Und der erzählt in diesem Brief davon, dass es eine Hungersnot gegeben hat. Eine Hungersnot im heutigen Israel. Und der Paulus war ein Wanderapostel, der war unterwegs. Und der will jetzt Geld sammeln für die Gläubigen in Israel, in Jerusalem, weil es denen schlecht geht. Und er schreibt an die Kirche in Griechenland, in Korinth, die war ziemlich reich. Und er sagt ihnen, hey, ich sammle Geld für die Leute in Jerusalem, wettet ihr nicht auch ein bisschen grosszügig etwas geben von eurem Geld? Und jetzt ist es sehr interessant, wie er das macht. Er setzt sie nämlich nicht unter Druck. Er sagt nicht, ihr müsst, er zwingt sie nicht. Sondern er erinnert sie daran, was Gott alles ihnen geschenkt hat. So wie bei diesen Brüdern. Er erinnert sie daran, dass Gott sie äußerst reich beschenkt hat. Und er gibt ihnen dann keinen Befehl. Er macht kein Gesetz daraus, sondern er sagt, das ist jetzt 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 8, er sagt, ich sage nicht, dass ihr es tun müsst. Also es ist gemeint, Geld spenden für die Leute in Jerusalem. Auch wenn die anderen Gemeinden große Begeisterung zeigen, es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Der Paulus redet hier von Liebe, von Begeisterung, von einer Möglichkeit, seine Liebe zu zeigen. Grosszügigkeit ist eine Herzenshaltung, eine Frage von unserem Herz. Grosszügigkeit kann man nicht an einer Zahl und auch nicht an einem Gesetz festmachen, definieren. Was meine ich mit dem? Grosszügig zu sein, bedeutet für jeden Menschen wieder etwas anderes. Wenn jemand viel Geld hat, ist seine Grosszügigkeit vielleicht etwas anderes als der wenig Geld hat. Wenn jemand viel Zeit hat, kann er vielleicht grosszügiger sein mit seiner Zeit als andere. Also ihr seht, es kommt sehr fest auf Person, Lebenssituation etc. etc., was grosszügig ist. Und darum ist es nicht ein Gesetz, sondern eine Herzenshaltung. Und es macht es nicht einfacher. Der Paulus sagt dann im nächsten Kapitel, er schreibt 2 Kapitel über das Thema. Also leset doch das mal nach, es war immer ein wichtiges Thema. 2. Korinther, Kapitel 8 und 9. 2. Korinther 9, 7 sagt er, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Das ist bis heute so. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Weder die Leute sollen gerne geben, sollen nicht geben aus Zwang, sollen nicht geben aus Druck, sondern aus Liebe. Und jetzt müssen wir hier schnell Klammern auftun, kleine theologische Klammern. Weil jetzt könnte man ja sagen, wie ist das eigentlich mit dem Zehnten? Wieso tut der Paulus im ganzen Abschnitt nie den sogenannten Zehnten erwähnen? Wenn du noch nicht so lange in der Kirche bist, der 10. ist ein Gesetz aus dem Alten Testament, wo den Juden befohlen worden ist, dass sie von ihrem, also von der Ernte, von dem, wo sie, es ist halt eine Landwirtschaftsgesellschaft gewesen, dass sie den 10. Teil von der Ernte sollen in den Tempel oder in die Stiftshütte bringen. Der 10. Teil. Jetzt, im Neuen Testament, wird das Gesetz vom 10. weder bestätigt noch abgeschafft. Man denkt so, ja, was machen wir denn daraus? Weder bestätigt noch abgeschafft. Zur Zeit von Jesus hat es die Pharisäer gesehen, eben die Gesetzeslehrer, die religiösen Profis. Die waren so krass gewesen, dass sie von allem den 10. Teil geben, sogar Gewürzli in der Küche. Stell dir vor, oder? Stehen so ein bisschen Koriander, ja, 10% da, und noch ein bisschen Schnittlauch, 10%. Also das ist so gelaufen, die haben von allem 10% abgegeben. Und Jesus, wenn er zu ihnen redet, die stelle ich jetzt nicht, da wäre eine eigene Geschichte, eine eigene Predigt, aber er sagt dort eigentlich, er sagt nicht, sie sollen weniger geben als 10%, aber er verurteilt sie, weil sie so selbstzufrieden sind, dass sie von allem 10% geben. Versteht ihr das? Das ist wieder typisches Verhalten vom älteren Brüder. Die Pharisäer haben sich einen Vorteil davon erhofft, dass sie den 10. geben. Das ist nicht eine Herzenshaltung von der Grosszügigkeit gewesen, sondern sie haben sich einen Profit, einen Vorteil, einen Deal erhofft von dem, dass sie möglichst genau 10% Gott geben, dass er ihnen dann auch wieder etwas schuldig ist. Aber Grosszügigkeit ist keine Zahl, es ist kein Gesetz, sondern es ist eine Herzenshaltung. Und das macht es, wie gesagt, nicht einfacher. Weil was heisst jetzt das für uns? Wenn du heute Morgen eine Prozentzahl erwartet hättest, so, was auch immer, 10%. Oder du hättest erwartet, dass wir ein Gesetz machen als Lenzkirche, so und so, dann muss ich dich enttäuschen. Das wirst du von mir heute nicht hören. Es gibt keine Prozentzahl, es gibt keine Zahl, es gibt kein Gesetz, wo Grosszügigkeit abhökeln kannst und sagen, that's it, ich habe es geschafft. Weil Grosszügigkeit eine Herzenshaltung ist. Das heisst aber nicht, wenn Grosszügigkeit eine Herzenshaltung ist, dass es sich nicht praktisch äußern soll. Oder kennt ihr die Leute, die sagen, hey, ich bin, oder, ja, ich bin einfach so ein grosszügiger Mensch. Aber man würde es nicht sehen, in der Art, wie sie leben. Das ist irgendwie auch komisch. Also, wenn Grosszügigkeit eine Herzenshaltung ist, dann zeigt sich das schon in unseren praktischen Handlungen. Und übrigens, wenn Grosszügigkeit eine Herzenshaltung ist, dann darf es uns auch mal etwas kosten. Aber es ist keine Zahl. Ich habe euch 3 Vorschläge, was das bedeuten könnte. Erstens, verschenk von deinem Geld mit besonderer Beachtung der Kirche und der Armen. Und ich sage bewusst verschenk, weil das kein Deal ist. Das ist nicht so ein göttlicher Deal, du gibst Gott 100 Franken und dann erwartest du wieder 1000 zurück oder so. Nein. Es ist geschenkt, es ist weg. Ich meine, in der Regel, wenn ich jemandem ein Geschenk mache, erwarte ich nicht, dass eins zurückkommt, oder? Weil das ist eigentlich ein Deal. Wenn ich etwas schenke und denke, ja, nächstes Jahr gibt er mir dann etwas zurück, dann ist es ein Deal, kein Geschenk. Also, verschenk dein Geld mit besonderer Beachtung von der Kirche und von den Armen. Zweitens, verschenk von deiner Zeit, um anderen Menschen zu dienen. Es gibt wahrscheinlich nichts, wo so sehr unsere Liebe zeigt, wenn wir jemandem, als wenn wir jemandem Zeit schenken. Es hat einmal den Spruch gegeben, du Liebe buchstabieren, Z-E-I-T. Kennt ihr? Ja. Genau, etwas so in die Richtung. Also Zeit schenken ist ein Zeichen von der Liebe. Und das Dritte noch, schenk anderen Vergebung, weil dir vergeben worden ist. Wenn wir verstehen, wenn wir sehen, dass wir alle, entweder jüngere oder ältere Brüder sind, und wir alle die Vergebung von Gott brauchen, egal ob wir Christen sind oder nicht übrigens, dann sind wir auch bereit, anderen grosszügiger zu vergeben. Egal ob sie Christen sind oder nicht. Wir alle brauchen die Vergebung. Und wenn wir sie bekommen haben, können wir grosszügiger die wieder geben. Also, das ist das Zweite. Grosszügigkeit ist eine Herzenshaltung mit dieser Geschichte von der Hungersnot. Und dann noch das Dritte ist, Grosszügigkeit hat ein Ziel und die werden die beiden Teile da sein. Nach diesen beiden Geschichten, eben über den Vater und seine Söhne und über die Sammlung für die Hungersnot, jetzt noch ein Vergleich. Weil ich meine, die Grosszügigkeit braucht immer auch ein Ziel. Der Paulus sagt Folgendes in dem gleichen Abschnitt. Er sagt, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Relativ einfaches Bild, da muss ich gar nicht so viel dazu erklären. Wenn ein Bauer Sämli aussät, wenn man es jetzt im Frühling vielleicht wieder gesehen hat auf den Feldern, dann erwartet, also ich bin nicht Bauer, aber ich meinte, ein Bauer erwartet nicht, dass er nachher mehr Sämli hat, wenn er Sämli ausgesät hat, oder? Sondern er erwartet doch eine Frucht von diesen Sämli. Schon auch, dass es wieder einen Samen gibt für das nächste Jahr, aber die Erwartung von den Sämli ist, dass Frucht daraus entsteht. Ich versuche jetzt hier eine Frucht zu zeichnen. Die ich am besten kann. Ja, ich bin ein Apple-Jünger. Genau. Ein Apfel, hä? Wir meinen manchmal, Christen, dass wenn wir zum Beispiel ein bisschen Geld geben, dass Gott uns dann wieder viel Geld zurückgibt. Aber so funktioniert Grosszügigkeit nicht. Es ist nicht ein Deal. Es ist nicht, wenn ich mehr, wenn ich das, was ich gebe, komme ich vom Gleichen viel zurück über. Es ist nicht, wenn ich Zeit einsetze, komme ich viel Zeit zurück über. Oder wenn ich viel Geld einsetze, komme ich viel Geld zurück über. Sondern das, was ich grosszügig weitergebe an Zeit, Ressourcen, Geld, Vergebung, aus dem entsteht Frucht, entsteht etwas anderes, etwas Grösseres. Was könnte das zum Beispiel bedeuten? Es könnte heissen, dass du mit deiner Geldspende ermöglichst, dass Kinder irgendwo auf dieser Welt, arme Kinder zum Beispiel, eine bessere Zukunft haben. Oder wenn du Geld in diese Kirche hier spendest, dann ermöglichst du, dass Leute in dieser Region etwas von Jesus hören. Das bringt dir nicht mehr Geld, aber es bringt eine Frucht. Oder wenn du Zeit schenkst jemandem oder Zeit schenkst hier in der Kirche den Leuten, dann ermöglichst du, dass hier Menschen zum Beispiel ein Zuhause finden in dieser Kirche. Oder dass Kinder gut geprägt werden oder was auch immer. Also schau, wenn du merkst in deinem Herz, ich bin gleich nicht so ein Grosszügiger, ich habe nicht so laut gesummt vorher bei der Umfrage und dir fehlt ein bisschen die Herzenshaltung von der Grosszügigkeit, dann brauchst du vielleicht ein grösseres Ziel, eine grössere Vision. Was könnte entstehen aus diesen Ressourcen, die du weitergibst? Es gibt nicht einfach mehr vom Gleichen, sondern es gibt eine Frucht und einen Ertrag. Und im gleichen Zusammenhang zitiert Paulus noch einen Vers aus den Psalmen. Und der ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber er ist ganz wichtig. Er sagt, in der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Also Gottes Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Was heißt das? Wenn da von Gerechtigkeit redet ist, im Alten Testament, oder wenn wir von Gerechtigkeit hören, dann meinen wir meistens so Ausgleich im juristischen Sinn, also ein faires Urteil vor Gericht, oder dass alle irgendwie so ein bisschen gleich behandelt werden, also richtiges Handeln und so weiter. Gerechtigkeit im Alten Testament ist vor allem anderen, wäre die gute Übersetzung, rechte Beziehungen. Gerechtigkeit sind rechte Beziehungen. Beziehungen, die in Ordnung sind. Also es geht hier nicht so sehr um Sachen, sondern es geht um Menschen. Es geht um Beziehungen zwischen Menschen. Es geht um Beziehungen zwischen Gott und den Menschen. Und es geht um Beziehungen zwischen den Menschen und der Natur. Und wenn wir dazu beitragen, dass solche Beziehungen in Ordnung kommen, mit unseren Gaben, mit unseren Spenden, mit unserer Grosszügigkeit, mit unserer Vergebung, dann tun wir dazu beitragen, dass in dieser Welt Sachen in Ordnung kommen, Beziehungen in Ordnung kommen, Beziehungen geheilt werden, Menschen geheilt werden. Also wenn wir den Armen grosszügig geben, wenn wir anderen grosszügig vergeben, dann helfen wir, dass Beziehungen in Ordnung kommen. Das ist nicht so sehr, geht es nicht so sehr um Sachebene, sondern es geht um Beziehungen, um Menschen. Das ist ein weiteres grosses Ziel von Grosszügigkeit. Dass Beziehungen in Ordnung kommen, dass Menschen versöhnt werden, dass Menschen heilig erleben. So sieht das Geschenk aus von der Grosszügigkeit. Und es kann sein, dass du jetzt zu all dem, was ich gesagt habe, da, dass du mir da zustimmst und findest, ja, das klingt gut. Und vielleicht findest du sogar, ja, das stimmt, in dem Fall von dem Trainer Patrick Fischer hätte man auch ein bisschen grosszügiger müssen sein und so. Vielleicht kommen dir auch aus deinem eigenen Leben, aus deinem Umfeld, von deiner Arbeit, so Situationen in den Sinn, wo du denkst, ja, da möchte ich eigentlich schon grosszügiger sein. Das wäre eigentlich gut, wenn ich grosszügiger sein könnte. Aber der Knackpunkt, die Frage ist doch, wie schaffen wir denn das, eine grosszügigere Herzenshaltung überzukommen? Wie können wir denn grosszügiger sein? Und ich möchte hier abschliessen mit einem Vers von Paulus und in dieser Zeit auf die Band gerne auf die Bühne kommen. Er gibt folgende Anleitung. Er sagt, ihr kennt ja die grosse Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Und schaut, da sehen wir jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Glauben an Jesus heisst nicht einfach, dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen oder dass wir immer unseren Mist bei Jesus abladen können. Die gute Nachricht von Jesus ist viel mehr. Die gute Nachricht von Jesus ist, dass sie unser Leben anfängt zu verändern. Die Kraft von Jesus macht auch etwas mit unserem Portemonnaie. Die Kraft von Jesus macht auch etwas mit unserem Zeitmanagement. Dass Jesus in die Welt hineingekommen ist und die ganze Herrlichkeit zurückgelassen hat, arm geworden ist, da gelebt hat, gestorben ist für unsere Sünden und verstanden ist zu neuem Leben. Ist nicht einfach eine schöne Geschichte über Gott oder für die Zukunft, sondern diese Kraft hat auch mit unserem Herz, und die verändert unser Herz. Gerade auch bei der Grosszügigkeit. Und darum, wenn dir Grosszügigkeit fehlt im Leben, musst du dich nicht mehr anstrengen oder ein bisschen mehr versuchen. Sondern du musst mehr auf Jesus schauen. Du musst mehr verstehen, was Jesus dir alles schon geschenkt hat. Und wenn wir das mehr verstehen, dass uns in Jesus alles geschenkt ist, was wir brauchen, und wir gesichert sind für alle Zukunft bei ihm, dann kannst du grosszügig sein. Mit deiner Zeit, mit der Vergebung, mit dem Geld, mit den Ressourcen, mit allem, was du hast. Und schau, egal, ob du dich Christ nennst oder nicht, egal, ob du da drin bist, du weißt gar noch nicht so recht, ob du dem Jesus glauben willst oder nicht und nachfolgen, oder ob du schon seit Jahrzehnten an Jesus glaubst. Wir alle brauchen ein grosszügigeres Herz, meinte ich. Und wie gesagt, das können wir nicht über, indem wir uns ein bisschen mehr anstrengen, sondern indem wir mehr verstehen, was Jesus uns alles schon geschenkt hat. Das ganze Thema der Grosszügigkeit schließt Paulus ab mit folgendem Satz. Er sagt, wir danken Gott für seinen Sohn. Ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Er hat gerade über Geld geschrieben. Und am Schluss sagt er, Jesus ist so ein unfassbares Geschenk. Das ist der Punkt. Gott schenkt dir und mir alles, was wir brauchen. Und weil wir so reich beschenkt sind, können wir wieder grosszügiger sein mit anderen. Und schau, ich habe ganz bewusst das Praktische weggelassen heute Morgen. Weil das musst du mit Jesus klären. Frag du den Heiligen Geist, gerade in diesen nächsten Minuten, was das für deine Grosszügigkeit könnte bedeuten. Wo, an welchem Punkt in deinem Leben dich der Heilige Geist einladen, grosszügiger zu sein. Aber vielleicht bist du gar noch nicht an diesem Punkt, sondern vielleicht ist der erste Schritt, dass du sagst, ich brauche den Jesus, weil er ist der, der mir alles schenkt. Und vielleicht ist das der Punkt heute für dich, der Schritt für dich, dass du Jesus in dein Leben einlädst und dich von ihm beschenken lässt, damit du dann kannst einer werden, der wieder andere beschenkt. Ich will noch beten. Und Jesus, ich will einfach von Herzen dir Danke sagen, dass du uns so reich beschenkt hast. Du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Du bist in die Welt gekommen. Du hast gezeigt, was das Leben mit dir bedeutet. Du bist für uns gestorben, du bist auferstanden. Du hast uns damit frei, den Freiraum gegeben oder den Zugang gegeben zu aller Kraft, wo wir im Himmel und alle Segen, wo wir im Himmel dürfen empfangen. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass das grosse Geschenk von dir unsere Herzen berührt, ganz neu. Und Heiliger Geist, red du in unser Leben hinein, was das bedeutet, wo das wir eingeladen sind, grosszügiger zu sein. Und wahrscheinlich ist bei jedem etwas anderes da in diesem Raum. Aber wir wollen grosszügig sein, weil du uns so sehr beschenkt hast, Jesus. Lass uns besser verstehen, was du uns alles geschenkt hast, damit wir grosszügig sein dürfen. Amen.